Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Man muss heutzutage nicht Banker oder Börsenhändler sein, um über die Frage nachzudenken, aussteigen oder anschnallen. Wir haben an den letzten beiden Abenden einige interessante Dinge miteinander besprochen. Wir haben zunächst einmal gemerkt, anhand der globalen Megatrends, die unser Leben in den nächsten Jahren verändern werden, dass die Welt auf eine Krise zusteuert. Man muss nicht ein Verschwörungstheoretiker sein oder religiös sein, um zu sehen, die Welt wird sich verändern, es wird nicht so weitergehen wie bisher. Wir haben dann vorgestern am Dienstagabend eine erstaunliche Prophezeiung aus dem Buch Daniel betrachtet. Vor 2600 Jahren hat Gott dem König Nebukadnezar eine Prophezeiung gegeben und dann dem Daniel die Erklärung dafür geliefert. Eine Prophezeiung, die bis in die Gegenwart und in die Zukunft hineinreicht. Sie zeigt uns, erstens, Gott kennt die Zukunft, zweitens, die Bibel, die prophetische Bücher von Gott enthält, ist zuverlässig und die Bibel ist hochaktuell, denn sie macht politische Aussagen über unsere Zeit. Gott hat einen Plan für den Ausstieg oder eine Lösung der Probleme. Wir haben gesagt, dass aufgrund der Prophetie wissen wir, dass zur Zeit der europäischen Reiche oder Länder, Nationen, Gott sein Reich errichten wird. Nicht mehr nur das Reich der Gnade, das beginnt, wenn jemand sich Christus anschließt, für diesen Menschen zumindest, sondern auch das Reich der Herrlichkeit, das ein physisches Reich ist. Aber jetzt wollen wir uns die Frage stellen, was geschieht zwischen jetzt und der physischen Errichtung des Reiches Gottes? Wir wollen heute etwas konkreter werden, was die Aussagen der Bibel angeht über Politisches und Aktuelles. Die Amerika-Prophetie. Viele fragen sich, was ist los mit Amerika? Da passieren im Moment eigenartige Dinge und sie passieren in immer schnellerer Abfolge. Wie Sie wissen, habe ich mich über 2,25 Jahre mit einem Buchprojekt befasst, Amerika mit Gewalt in den Gottesstaat, das viele dieser interessanten Fragen aufgegriffen hat. Wir haben bereits anhand von Daniel 2 gesehen, dass die Bibel über Weltreiche spricht. Zum Beispiel auch über die Europäische Union. Aber was ist mit den Vereinigten Staaten? Sagt uns die Bibel etwas über die USA? Oder sind die USA zum Ende der Zeit im Dunst der Bedeutungslosigkeit verschwunden? Denn das ist die Meinung vieler Evangelikaler in Amerika. Es ist interessant, wenn man so die Websites mal durchsucht, Prophetie, Endzeit, Amerika. Keiner unserer evangelikalen Freunde sieht Amerika in der Prophetie beschrieben. Und das wäre ja in der Tat erstaunlich, denn Amerika ist heute das größte und wichtigste Land dieses Planeten. Könnte es sein, dass Gott nichts über Amerika sagt? Die Theorien, die unsere evangelikalen Freunde daraufhin entwickelt haben, sind, wahrscheinlich wird Amerika als Land bis dahin aufgehört haben zu existieren, aufgegangen sein in einer Weltregierung, die durch die Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. Aber ich glaube, wir können sagen, die Bibel, die prophetischen Bücher erwähnen eindeutig Amerika. Und ich hoffe, dass Sie mir am Ende dieses Vortrags alle zustimmen werden. Und damit ich nicht 2 Stunden rede, werde ich meine Uhr mal hier hinlegen. Denn bei dem Thema ist es leichter, mich zum Reden zu bringen, als mich zu stoppen. Die Bibel sagt uns einiges über dieses wunderbare und freiheitsliebende Land. Ich habe selbst immer wieder in Amerika gelebt, zuletzt 7 Jahre. Und ich liebe meine amerikanischen Freunde. Und ich liebe auch die Prinzipien, auf denen das Land gegründet ist. Die Prophetie der Bibel spricht leider jedoch von einer fast unglaublichen Veränderung Amerikas. Das ist das Erstaunliche. Bevor wir uns der Heiligen Schrift zuwenden, wollen wir noch einmal an Folgendes erinnern. Wir haben ja bereits gesagt, dass die Prophetie der Bibel in Symbolen spricht, also einen Code, eine chiffrierte Sprache verwendet. Und wir haben gesagt, der Grund dafür ist, Feind hört mit, so wie im Militär. Wenn etwas Negatives oder wenn etwas Sensibles gesagt wird, dann will man dem Feind nicht die Möglichkeit geben, eine Botschaft abzufangen und einen Vorteil daraus zu ziehen. Und bei der Bibel könnte es ja sein, dass über eine Organisation, die Macht hat, die Bibel zu unterdrücken, etwas Negatives gesagt wird, und dann hätten wir ein Problem. Dann hätten wir nämlich heute keine Bibel mehr. Einige der Symbole, die die Prophetie verwendet, haben wir entschlüsseln können. In Offenbarung 13 gibt es einen Textabschnitt, den wir uns heute genauer ansehen wollen. Und ich weiß, es sind, glaube ich, Bibeln ausgeteilt worden. Wir werden zwar immer den relevanten Text hier an der Leinwand zeigen, aber wenn Sie selbst nachschlagen wollen, tun Sie das gerne. Ich werde mich heute vor allem auf Offenbarung 13 stützen. Könnte es sein, dass Gott dem Propheten hier die Zukunft Amerikas gezeigt hat in Offenbarung 13. Das ist der Text, über den wir reden wollen. Hier heißt es, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte 2 Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wir wollen uns daran erinnern, dass hier von Symbolen die Rede ist. Das heißt, wir wissen, dass wenn hier von einem Tier, in diesem Fall von einem zweiten Tier, ab Vers 11 die Rede ist, dass es nicht um Zoologie geht, sondern dass es in Wirklichkeit um Mächte, Nationen geht. Entsprechend kann auch das Zeichen an der Hand oder Stirn nicht buchstäblich ausgelegt werden, denn das wäre ein Widerspruch, eine Inkonsequenz in der Auslegung dieses Textes. Wenn das eine symbolisch ist, dann muss auch das andere symbolisch sein. Das heißt, eine andere Bedeutung muss hinter diesem Symbol gesucht werden. Wir werden uns das gleich näher ansehen. Könnte dies eine Beschreibung der Vereinigten Staaten von Amerika sein? Ich behaupte ja. Aber behaupten kann man viel. Sehen wir uns die Beweise an. Spielen wir Sherlock Holmes. Beweisstück Nummer 1. Da heißt es, und ich sah ein zweites Tier. Das heißt, wenn von einem zweiten Tier die Rede ist, muss es vorher ein erstes Tier gegeben haben. Also müssen wir uns zunächst einmal das erste Tier ansehen. Also gucken wir uns die vorhergehenden Verse an, ab Vers 1. Da heißt es nämlich, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und der Drache gab ihm seine Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Ja, ein sehr beunruhigender Text über das erste Tier. Gucken wir uns das näher an. Wer ist diese schreckliche Macht, die Gott lästert und der praktisch die ganze Welt hörig ist? Wissen wir das? Können wir es herausfinden? Schon den Propheten Daniel hatte Gott rund 600 Jahre vorher, also heute vor etwa 2600 Jahren, dieselbe Macht beschrieben. Es ist auffällig, wie hier die gleichen Kennzeichen verwendet werden. Dort heißt es nämlich, es wird den Höchsten lästern, der Höchste ist Gott, und die Heiligen des Höchsten, Kinder Gottes, vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu verändern. Festzeiten, Feiertag, Tag der Anbetung, christlicher Ruhetag und Gesetz, 10 Gebote. Das heißt, hier wird vorausgesagt, dass diese Macht nicht nur Gott lästert, sondern auch Kinder Gottes, also Christen, verfolgt und die 10 Gebote verändert und speziell den Feiertag verändert. Wenn wir das, was wir jetzt gerade in den beiden Texten gelesen haben, zusammenfassen, dann können wir diese Macht folgendermaßen beschreiben. Sie ist politisch und religiös. Sie lästert Gott. Sie verfolgt Christen. Sie versucht, die 10 Gebote zu ändern. Sie versucht, den Feiertag zu verändern. Sie herrscht 1260 Jahre lang praktisch uneingeschränkt. Es führt etwas zu weit, wenn ich Ihnen jetzt sage, wie ich von den 42 Monaten auf die 1260 Jahre komme. Aber das ist in weiten Kreisen der prophetischen Auslegung akzeptiert. Das wäre vielleicht ein anderes Thema, das mal zu untersuchen. Und dann, es wurde gesagt, hört auf zu existieren, erhält eine tödliche Wunde, um später zu neuer Macht zu gelangen. Und die tödliche Wunde wurde wieder heil. Das sind die Merkmale. Ja, und auch das ist interessant, wird von fast allen weltweit verehrt. Ja, überraschend eigentlich, das ist ein Widerspruch. Hier ist eine Macht, politisch, religiös, die Gott lästert und Christen verfolgt und die gleichzeitig von fast allen Menschen verehrt wird. Wer ist das? Das erste Tier in Offenbarung 13 kann nur das Papsttum sein. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich spreche nicht von katholischen Christen, ich spreche vom Papsttum, der Einrichtung, der Institution. Es herrschte zunächst von 538 nach Christus bis 1798 nach Christus. Es würde zu weit führen, jetzt die historischen Daten im Einzelnen zu untersuchen. Ich will das nur mal ganz kurz andeuten. Während dieser Zeit folterte und tötete das Papsttum mittelbar oder unmittelbar Millionen von Gläubigen. Ja, ich habe nach Zahlen gesucht, wie viele Menschen wurden durch die Initiative des Papsttums im Laufe der Zeit umgebracht. Ich kam auf 68,5 Millionen. Das ist in der Literatur zu finden. Erst im Jahr 1798, interessanterweise nach 1260 Jahren der uneingeschränkten Herrschaft, erhielt es eine sogenannte tödliche Wunde. Was passierte? Im Rahmen der Französischen Revolution kam der General Berthier nach Rom, verhaftete den Papst, führte ihn nach Frankreich, steckte ihn in ein Gefängnis und das Papsttum war zunächst einmal beendet. Es gab kein Papsttum mehr. Also interessant ist, dass die Literatur damals auch in der Presse schrieb man über eine tödliche Wunde. Wir wissen, dass diese Wunde aber wieder heilte. Und zwar, als das Papsttum mehr als 100 Jahre später durch die Lateranverträge Mussolini erneut mit dem Vatikanstaat Souveränität erlangte. Ein Staat, eine politische Einheit und zugleich eine Kirche, eine Kirchenleitung. Und noch etwas wissen wir aus Offenbarung 13, Vers 4. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Dort heißt es, die Macht hinter dem ersten Tier ist der Drache. Wer ist der Drache? Zum Glück, hier heißt es, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Zum Glück legt sich die Bibel an dieser Stelle selbst aus, da müssen wir selbst nicht interpretieren. Da heißt es nämlich in Offenbarung 12, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Doch blicken wir zunächst auf das Jahr 1798, als das erste Tier tödlich verwundet wurde. Unser Text deutet an, dass das zweite Tier etwa zu jener Zeit aufkam. Also das muss ausgehendes 18. Jahrhundert gewesen sein. Wir sprechen also von der Entstehungszeit dieses zweiten Tieres, das uns ja besonders interessiert und von dem ich behaupte, dass es Amerika sei. Wann wurden die Vereinigten Staaten von Amerika offiziell gegründet? 1776. Ja, wann war die Französische Revolution? Wann wurde der Papst verhaftet? 1798, also ausgehendes 18. Jahrhundert. Beweisstück 2. Ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Wo stieg das erste Tier auf? Und wo sind die anderen Tiere, die in der Offenbarung und auch in Daniel genannt werden? Woher kamen die immer? Ein Beispiel habe ich hier. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das heißt, das typische symbolhafte Tier, also die Weltmacht, stieg natürlich auch nicht buchstäblich aus dem Meer, sondern das Meer ist ein Symbol, darüber haben wir gesprochen, auch das haben wir beim letzten Mal ausgelegt. Das steht für Zivilisation, Völker, Nationen. Das heißt, normalerweise entstanden neue Mächte, Weltmächte durch das Besiegen oder Zusammenführen von bestehenden Völkern und Nationen. Also hier ist normalerweise vom Meer die Rede, aber beim zweiten Tier, es stieg aus der Erde aus. Was bedeutet das? Ja, Meer haben wir gerade erwähnt. Sehen wir uns an, was wir bereits wissen, wenn es um die Dechiffrierung des Prophetiecodes geht. Wir wissen, Tier allgemein ist Nation oder Reich. Wir wissen, dass das erste Tier oder auch in Daniel kleines Horn genannt, das Papsttum ist. Wir wissen, dass die Macht hinter dieser Macht der Drache ist. Wir wissen, dass Drache für Satan steht. Und wir wissen, dass Meer für Zivilisation oder Volk oder Völker steht. Das sind Dinge, die wir jetzt schon im Prophetiecode geknackt haben. All die anderen Nationen waren aus bestehenden Völkern und Zivilisationen hervorgegangen, sagten wir, das ist bei dieser Macht anders. Diese Macht muss auf einer weitgehend unbevölkerten Landmasse entstanden sein. Ja, also in einer Region, wo nicht Völker und Nationen und Sprachen vorhanden waren oder jedenfalls nicht die Grundlage bildeten für das Zusammenschmieden eines Weltreiches. Die USA sind, wie wir wissen, durch Einwanderung entstanden in ein weitgehend unbewohntes Gebiet. Das ist typisch für Amerika. Amerika, das Land der Einwanderer. E pluribus unum, aus vielen eines, steht auf den amerikanischen Münzen. Die Amerikaner sind stolz darauf, dass sie ein Land der Einwanderer sind. Beweisstück Nummer 3. Hatte zwei Hörner, aber keine Kronen. Die anderen Hörner hatten immer Kronen. Ein Tier, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Was hat das zu bedeuten? Wie müssen wir dieses Symbol auslegen? Eine Tiermacht mit einem Horn und einer Krone ist eine Monarchie. Ich glaube, das leuchtet ein. Die Macht, die mit dem zweiten Tier symbolisiert wird, ist keine Monarchie. Sie hat keine Krone auf dem Horn. Auch das trifft auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu. Wir wissen, die Vereinigten Staaten waren von Anfang an eine Demokratie. Zu einer Zeit, als in Europa, außer der Schweiz, überall Monarchien bestanden, wo gekrönte Häupter herrschten. Insofern ist das bemerkenswert und ich glaube durchaus eine zutreffende Beschreibung der Vereinigten Staaten. Beweisstück Nummer 4. Das hatte zwei Hörner, also nicht eins wie die anderen. Die anderen hatten in der Regel immer ein Horn. Aber hier wird betont, dass es zwei Hörner hatte. Was heißt das? Ich meine, hier wird eine Gewaltenteilung angedeutet. Genau darauf ist Amerika stolz. Die Legislative ist von der Exekutive getrennt und Staat und Kirche sind auch getrennt. Gewaltenteilung, Checks und Balances, zwei Hörner. Beweisstück Nummer 5, wie ein Lamm. Was will uns das sagen? Wofür steht das Lamm? Jung und jugendlich, friedlich und harmlos, christlich, zumindest dem Wesen nach oder zumindest seiner Erscheinung nach. Das Lamm Gottes, das steht für Christus. Und das Lamm wird häufig als das Sinnbild für das christliche Element benutzt. Insofern ist das auch ein treffender Hinweis, denn Amerika gilt als das christlichste aller westlichen Länder. 94% der Amerikaner glauben an Gott. 46%, zwischen 40% und 46% beanspruchen, wiedergeboren zu sein, im christlichen Sinne. Alle diese Eigenschaften scheinen auf Amerika zuzutreffen, zumindest während eines größeren Teils seiner Geschichte. Also jung und ungestüm, vital, christlich, harmlos. Ein Teil der Geschichte. Oder ist mit dem lammähnlichen Tier der Büffel gemeint? Auch das wäre ein passendes Symbol für die USA. Ich meine, wir müssen uns mal hier einen Moment in die Lage von dem alten Propheten Johannes versetzen. Der sitzt auf der Insel Patmos und Gott zeigt ihm da Weltgeschichte, zeigt ihm Symbole, zeigt ihm Tiere. Was für Tiere kannte er? Im Mittelmeerraum kannte sicherlich Kühe und Pferde und Esel. Aber kannte er einen Büffel, dieses typisch amerikanische Tier? Und als er das sah, hat er vielleicht gesagt, ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Lamm mit so zwei Hörnern. Also es kann ein richtiges Lamm gewesen sein, es kann aber auch so gewesen sein. Also ich denke, die erste Variante ist wahrscheinlicher, dass er ein lammähnliches Tier sah. Beweisstück Nummer 6. Und redete wie ein Drache. Jetzt kommt das Überraschende. Sieht aus wie ein Lamm, redet wie ein Drache. Und wir haben gesagt, der Drache ist das Symboltier für Satan. Das Böse, das personifizierte Böse. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Wie spricht eine politische Macht? Ich denke, durch politische Entscheidungen, durch Gesetze und durch Gerichtsurteile. Ja, also wenn hier von dem Sprechen des zweiten Tieres die Rede ist, müssen wir das auch symbolisch entschlüsseln. Und ich denke, politische Entscheidungen, Gesetze und Gerichtsurteile sind die Sprache dieses Tieres. Vielleicht liegt ein Teil dieser Prophezeiung noch in der Zukunft. Also wer mein Buch liest, Amerika mit Gewalt in den Gottesstaat, wird sehen, dass nicht ganz so viel mehr in der Zukunft liegt, sondern schon in der Gegenwart ist, wie viele Menschen meinen. Aber sind nicht einige der politischen Entscheidungen Amerikas tatsächlich auch heute für uns nachvollziehbar schon alles andere als christlich? Ich meine, seit George Bush hat sich das Bild, das Amerika-Bild in Europa deutlich verändert. Zum Beispiel, wenn wir an Angriffskriege denken, wenn wir an die Unterstützung von Militärdiktaturen denken, wenn wir an Folter und die Missachtung von Menschenrechten denken, wenn wir an die Todesstrafe denken. Das passt nicht zu dem lammähnlichen Tier. Das ist eher ein Tier, das den Anspruch erhebt, christlich zu sein, lammähnlich zu sein, aber das in den harten Fakten, in den Entscheidungen, in den Urteilen eher wie der Drache spricht. Beweisstück Nummer 7. Macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten. Das ist ziemlich umfangreich, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten. Da wird eigentlich niemand ausgelassen bei dieser Formulierung. Nur eine absolute Supermacht mit weltweit ungewöhnlich großem Einfluss kann Menschen außerhalb der eigenen Grenzen dazu bringen, gewisse Dinge zu tun. Ist doch logisch. Ja, ich glaube, niemand in der Schweiz würde auf die Idee kommen, den Rest der Welt zu irgendwas zu zwingen. Man kann das vielleicht mit Geld, mit Überredungskünsten, aber irgendwo sind da natürliche Grenzen gesetzt. Also müssen wir annehmen, dass diese Macht, die hier beschrieben wird, eine große Macht ist. Sonst könnte sie nicht die Menschen, die auf dem gesamten Globus leben, dazu bringen, etwas zu tun. Und schließlich, ja, der Untergang der Sowjetunion und der Krieg gegen den Terror haben den Vereinigten Staaten weltweit Macht und Einfluss in unvergleichlichem Ausmaß gegeben. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das ging in Stufen. Die Sowjetunion existierte nicht mehr, hat Selbstmord begangen. Selbstmord im Bett begangen, sagen einige. Auf einmal war nur noch eine Großmacht da. Und dann, das ging eine Weile so, 1989, 1990, und dann ging es nochmal so 10, 11 Jahre bis zum 11. September 2001. Und dann kam der von Amerika ausgerufene Krieg gegen den Terror. Und die ganze Welt hat auf einmal gesagt, ja, kommt, helft uns, wir gehören zu euch, ihr könnt bei uns bestimmen. Ich habe das gesehen, wie der Einfluss des amerikanischen Geheimdienstes zum Beispiel bei dem deutschen Geheimdienst auf einmal bestimmend geworden ist. Die haben bestimmt, was Sache ist. Und viele andere Länder auch haben ihre Türen geöffnet für den großen Bruder. Einerseits, um geschützt zu werden vor Terroranschlägen, aber andererseits auch, um nicht auf die von Amerika propagandistisch genutzte Achse des Bösen zu geraten. Also auf einmal ist Amerika zu einer sehr mächtigen Nation geworden. Und wir sprachen, wir sprachen vorgestern darüber, nein, das war, glaube ich, in einem Gespräch hinterher, Amerika hat 6.000 Stützpunkte in den USA und darüber hinaus außerhalb der eigenen Grenzen in 130 Ländern insgesamt noch einmal 1.000 Militärstützpunkte. Ja, die Philosophie ist, man möchte in einer Krisensituation innerhalb kürzester Zeit überall auf dem Globus militärisch eingreifen können. Beweisstück Nummer 8. Es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Wir wissen inzwischen, dass es sich hier um das Papsttum handelt. Ebenso wie das erste Tier, nämlich das Papsttum, mischt sich diese Macht in die Religionsausübung der Menschen ein. Das ist das Erstaunliche, das ist das Überraschende. Denn Amerika stand ja über 2,5 Jahrhunderte für die Trennung von Kirche und Staat. Die Trennung von Kirche und Staat war die Grundlage für die Religionsfreiheit in Amerika. Die religiös verfolgten Menschen aus Europa sind nach Amerika geflüchtet, um dort in Freiheit ihres Glaubens leben zu können. Ja? Dort konnten sie das, weil es in der Verfassung verankert war, dass der Staat den Kirchen nicht reinredet und die Kirchen dem Staat nicht reinreden. Und genau dieses Prinzip wird jetzt zumindest umkämpft von der religiösen Rechten. Der größere Teil dieser Prophezeiung scheint noch in der Zukunft zu liegen. Aber wir sehen, wie deutliche Schritte unternommen werden im Hinblick auf eine Veränderung dieses Prinzips. Wer mehr darüber wissen möchte, sollte das Buch lesen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir bei Gelegenheit auch mal eine Vortragsreihe nur zu dem Thema machen. Ich reise im Moment durch die Welt und halte Vorträge zu diesem Thema, um zu zeigen, wie weit Amerika schon ist auf dem Weg zur Verwirklichung eines Gottesstaates. Aber zunächst, wir haben hier nicht genügend Zeit, um da ausführlicher drauf einzugehen. Gibt es nicht heute schon einige Zeichen dafür? Wir wissen, dass Amerika sich immer mehr in religiöse Fragen einmischt. Also zum Beispiel ist dem Präsidenten Bush eingefallen, dass er am Kongress vorbei mit seinen Präsidialverfügungen Dinge gesetzlich installieren kann, die andere Präsidenten bisher für unmöglich gehalten haben. Zum Beispiel mit der sogenannten Charitable Choice, also der Wohlfahrtswahl, wenn man so will, werden jetzt Milliarden von Steuergeldern, die bisher über die Sozialämter zur Auszahlung kamen, an die bedürftigen Menschen, die werden jetzt über die Kirchen kanalisiert. Das heißt, wenn es hier jemanden gibt, sagen wir mal eine unverheiratete Mutter mit einem kleinen Kind, die keinen Job hat, die also dringend Essen, Dach über dem Kopf, medizinische Verpflegung braucht, die ist jetzt gezwungen, zu einer Kirche zu gehen, auch wenn sie nicht religiös ist. Und dort ist sie der Nötigung zur Bekehrung ausgesetzt. Und es gibt da interessante Berichte. Und wenn sie sich weigert, wenn sie immun ist oder resistent ist gegenüber den Bekehrungsversuchen, dann wird sie mit Liebesentzug bestraft. Das sind sicherlich Menschen, die gute Absichten haben, die diese Frau retten wollen. Nur so geht es nicht. Man kann nicht mit Druck, mit Gewalt, mit Zwang jemanden dazu bringen, eine Religion anzunehmen. Genau hier sehen wir, wie Amerika seinen Charakter verändert. Wir sind mittendrin in dieser Veränderung und es ist spannend, wenn es nicht so tragisch wäre und so traurig wäre. Es ist spannend zu sehen, mitzuerleben, wie das vor unseren Augen passiert. Ist das nicht ein passendes Bild für die USA, die heute immer mehr unter den Einfluss der religiösen Rechten gerät? Einer Gruppe von Menschen, evangelikale Fundamentalisten, konservative Katholiken, aber auch Mormonen und Mitglieder der Vereinigungskirche, den Moonies und einigen anderen Presbyterianern, die wollen einen Gottesstaat. Ja, bei der letzten Wahl 2004, als George Bush gewählt wurde, kamen 40% seiner Stimmen aus diesem Lager. Und es bleibt abzuwarten, was jetzt in einigen Wochen, Anfang November, geschehen wird. Ja, man hat in letzter Minute, die Republikanische Partei hat in letzter Minute die Trumpfkarte gezogen und Sarah Palin, eine militante evangelikale Pfingstlerin, zur Vizepräsidentschaftskandidatin gemacht. Und auf einmal, ich weiß nicht, ob Sie das beobachtet haben, einen Tag davor haben die Meinungsumfragen den Obama mit 10% vorne gesehen. Nachdem Sarah Palin bei McCain auf der Liste mitstand, war er auf einmal um 5% vor Obama. Warum? Weil es einen großen Wählerblock gibt von etwa 40, 50 Millionen Wählern, die bisher nicht so richtig für irgendeinen der beiden Präsidentschaftskandidaten erwärmen konnten, weil er ihnen keiner religiös genug war. Und jetzt kam auf einmal das religiöse Element da rein. Und ich frage mich, wie lange wird es dauern, bis die Finanz- und Wirtschaftskrise zu einer Angst führt, die wiederum dann religiös macht und die dann wiederum religiöse Themen auf die Tagesordnung setzt. Die USA sind stolz darauf, ein christliches Land zu sein. A nation under God, eine Nation unter Gott. God's own country, Gottes Land. In Europa sind wir per Definition säkular. Als ich damals 1975 das erste Mal nach Amerika ging, dachte ich zunächst, ach, ist das nicht toll, ein christliches Land. Da wird vor der Parlamentssitzung gebetet. Ja, aber inzwischen bin ich anderer Meinung und bin froh und dankbar, dass wir in Europa säkulare Regierungen haben, die es dem Einzelnen überlassen, religiös zu sein. Ich wäre nicht für eine Regierungsform, die es uns versagt, religiös zu sein. Aber wichtig ist, dass jeder Einzelne für sich in seiner Privatsphäre religiös ist, wie er es für richtig hält. Und dass nicht ein Staat bestimmt, was religiös ist, was christlich ist, wie man anbeten muss, wo man anbeten muss, wen man anbeten muss, an welchem Tag man anbeten muss und so weiter. Wir können also mit Bestimmtheit sagen, dass es sich bei dem zweiten Tier um die Vereinigten Staaten von Amerika handelt. Wir haben 8 Beweisstücke gesehen. Die Beweise sind klar und überzeugend. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen können das nachvollziehen? Darf ich mal sehen? Können einige das nachvollziehen? Ich danke Ihnen. Aber was sagt uns die biblische Prophezeiung über die Zukunft dieses Landes? Gucken wir doch mal in die Zukunft. Es wird nicht besser. Gott hat dem Propheten Johannes einen Blick in die Zukunft gewährt. Amerika wird erstens Entscheidungen treffen, die eher nach Entscheidungen Satans aussehen. So muss man sagen, wenn man nämlich liest und redete wie ein Drache. Zweitens, Amerika wird der in religiösen Fragen unterdrückenden Macht des mittelalterlichen Papsttums immer ähnlicher werden. Der Text sagt, es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Ja, das wird eine Parallele aufgezeigt. Drittens, Amerika wird seine Macht und seinen Einfluss einsetzen, um die Menschen in Amerika und dem Rest der Welt dazu zu bringen, dem Papsttum gegenüber gehorsam zu sein. Wir können es nicht anders interpretieren, wenn wir lesen, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Viertens, Amerika wird übernatürliche oder möglicherweise charismatische oder spiritistische Zeichen wirken. Denn es heißt hier, und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Ja, also eine Verführung, das Wesen einer Verführung ist ja, dass die Menschen denken, sie sehen und erleben und haben eine Sache, aber in Wirklichkeit ist es etwas anderes. Das ist eine Verführung, eine List, eine Täuschung. Fünftens, Amerika wird involviert sein in der Schaffung einer wahrscheinlich protestantischen oder ökumenischen Organisation, die Ähnlichkeiten mit dem Papsttum haben wird. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Ja, eine Kopie, etwas, was ähnlich ist. Eine Spiegelung, wenn man so will. Sechstens, die Ziele dieser protestantischen oder ökumenischen Organisation durch Gesetze und Gerichtsurteile unterstützen. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden könne. Ja? Und siebtens, Amerika wird die Todesstrafe über jene verhängen, die den Entscheidungen dieser protestantischen oder ökumenischen Organisation nicht gehorchen. Und es wird ihm Macht gegeben, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Lassen wir uns immer daran denken, es geht um eine Symbolsprache. Es geht nicht um ein buchstäbliches Bild, das angebetet wird. Es geht um ein Symbol, eine Sache, die hinter diesem Symbol steht. Achtens, Amerika wird alle Menschen durch wirtschaftliche Sanktionen dazu zwingen, ein Symbol päpstlicher Autorität zu beachten. Und zwar ungeachtet ihrer inneren Überzeugung. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand, das sind die Mitläufer, die tun es nur, oder an ihre Stirn, das sind die Überzeugungstäter, die dahinter stehen, die das durchdacht haben, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat des Tieres. Also ein Ausdruck der Loyalität, des Gehorsams, der Zugehörigkeit ist hier gemeint. Gott bezeichnet übrigens alle jene christlichen Kirchen als Babylon, die nicht die biblische Wahrheit angenommen haben und die sich weigern, alle 10 der 10 Gebote zu halten. Das ist interessant. Wir machen einen kleinen Schwenk hier. Sie werden gleich sehen, warum. Babylon. Diese biblische Prophezeiung benutzt, also die biblische Prophezeiung, über die wir ja sprechen hier, benutzt Babylon als Symbol für Verwirrung und Korruption. Am Ende der Zeit sagt einer der Engel Gottes, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Also hier ist nicht von buchstäblicher Hurerei die Rede und hier ist auch nicht von einer buchstäblichen Stadt die Rede, sondern es ist ein System, ein religiös-politisches System. Es sind pervertierte Kirchen, die die Wahrheit der Bibel aufgegeben haben, die sich um der Macht willen mit politischen Mächten zusammengetan haben. Und Gott spricht das Urteil über diese Organisation. Die Symbolsprache der Prophetie bezeichnet mit Hurerei die Veränderung biblischer Wahrheit und die Vermischung von biblischer Wahrheit mit heidnischem Gedankengut, und zwar speziell um der Macht willen. Deshalb bezeichnet Gott eine der Babylonkirchen auch als Mutter der Hurerei. Neben der Untreue gegenüber Gott und seinem Wort haben diese gefallenen Kirchen 2 Merkmale. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bisher so bekannt war. Nämlich erstens, sie haben die Kinder Gottes verfolgt oder werden es wieder tun. Ein Merkmal der Babylonkirchen. Und ich sah die Frau, die Mutter der Hurerei, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Ja, die Frau, die untreue Frau, ist Babylon, ist das Symbol für untreue Kirchen. Die reine Frau, die Jungfrau, ist die Gemeinde Gottes, die Gott treu ist. Ja, wir sehen hier, dieses Symbol passt sehr gut und sehr genau. Zweitens, sie sind am Ende von Spiritismus durchdringen und von Dämonen beherrscht. Also einmal, sie verfolgen Christen. Das Kuriose ist, hier verfolgen Christen Christen. Das heißt, hier verfolgt eine Mehrheit von Christen eine Minderheit von Christen. Das ist das Kuriose. Und das zweite Merkmal, sie wird am Ende von Spiritismus durchdrungen sein. Wie komme ich da drauf? In Offenbarung 18 steht, sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden. Und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Hier wird 4-mal das Gleiche gesagt. Die Kirchen, die sich von der Wahrheit der Bibel entfernt haben, die um der Macht willen sich vereinigt haben mit politischen Größen, werden ein Tummelplatz dämonischer Geister sein. Dort wird der Spiritismus zu Hause sein. Ganz deutlich wird das gesagt. Doch die gute Nachricht ist, es gibt noch viele Kinder Gottes in diesen Kirchen und Gott ruft sie heraus. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Ja, im Moment sieht es ja sehr düster aus. Aber das Schöne ist, Gott hat die Dinge im Griff, Gott ist barmherzig und Gott kümmert sich um diese treuen Christen in diesen gefallenen Kirchen. Er sagt, kommt heraus, bevor es zu spät ist. Jesus sprach vor 2000 Jahren von jenen Christen, die seinen Ruf, diese Kirchen zu verlassen, nicht befolgen. Ja, ich glaube, dass viele Menschen diesen Ruf annehmen werden. Aber es wird andere geben, viele Christen, praktizierende Christen, die ihn nicht annehmen werden und die in diesen Babylon-Kirchen bleiben werden. Was sagt Jesus? Vielleicht kennen Sie den Text. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, also er spricht von bekennenden Christen hier, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Was ist der Wille des Vaters im Himmel? Das sind doch die 10 Gebote oder waren das 9 Gebote? Sind das 9 Gebote oder 10 Gebote? Hat jemand mal gezählt in letzter Zeit? Es sind natürlich 10 Gebote, nicht 9 Gebote. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, nämlich bei der Wiederkunft Christi, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Das sind doch charismatische Zeichen. Das ist eine Beschreibung der Charismatiker, die hier steht. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und das Wort Übeltäter, wenn wir das uns im Griechischen ansehen, das heißt eigentlich ihr Gesetzesübertreter. Das heißt, am Anfang und am Ende dieser Passage weist Christus auf die Notwendigkeit hin, die 10 Gebote ernst zu nehmen. Und zwar alle 10 Gebote, nicht eins auslassen, so wie man sich das gerne zurechtlegen würde. Das sind keine Ungläubigen. Es sind aktive Christen. Viele von ihnen sogar mit mächtigen Wundern und charismatischen Zeichen in ihrem Leben. Solche Zeichen und Wunder können jedoch nicht von Gott sein. Denn diese Christen brechen die 10 Gebote oder zumindest eines der Gebote. Bei diesen Menschen handelt es sich um dieselben Personen, die am Ende das Malzeichen des Tieres annehmen. Was ist das? Wir haben gesagt, das ist ein Symbol, in dem man dem Papsttum Loyalität und Ehre bezeugt. Und es macht, dass sie allesamt sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Sie werden nicht das Siegel Gottes haben. Das ist die andere Gruppe. Es gibt also 2 Gruppen. Und beide haben sie ein Symbol, ein Zeichen der Loyalität zu einer unterschiedlichen Macht. Hier sprechen wir von dem Siegel Gottes. Das sind die, die zu Gott gehören. Auch sie haben in ihrer Praxis, in ihrem Verhalten, in ihrem Erscheinen irgendein Symbol, das sie kennzeichnet als diejenigen, die Gott treu sind. Die anderen, ein Symbol, ein Zeichen, das sie kennzeichnet als treue Gefolgsleute des Papsttums. Das unterscheidet sie. Und ich sah, jetzt sprechen wir von denen, die das Siegel Gottes haben, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen des Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Also, hier ist nicht von einer Tätowierung die Rede. Das wäre eine buchstäbliche Auslegung. Hier ist eine symbolische Auslegung angesagt. Also muss es ein symbolhaftes Zeichen sein. Am Ende wird es nur diese 2 Gruppen von Menschen geben. Jene, die verloren gehen und jene, die gerettet werden. Und das große Thema wird unsere Loyalität und unser Gehorsam sein. Wem gegenüber sind wir gehorsam? Wem gegenüber sind wir loyal? Wie gesagt, bei denen, die verloren gehen, die große Gruppe, da gibt es Mitläufer, die das Zeichen nur an der Hand haben, die es nur tun. Und dann gibt es Überzeugungstäter, die davon überzeugt sind und dahinter stehen. Bei denen, die das Siegel Gottes haben, gibt es nur Überzeugungstäter. Es wird nur Freiwillige im Himmel geben. Keine Mitläufer, bewusste Leute. Loyalität gegenüber dem Papsttum oder Gott. Diejenigen, die Gott gegenüber loyal sind, gehören übrigens zu den Übrigen, so nennt die Bibel sie. Sie sind dadurch zu erkennen, dass sie die Gebote Gottes halten, und zwar alle 10. Vielleicht kennen Sie den Text. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Immer wieder kommt die Sprache darauf. Nicht, dass das Halten der Gebote einen Beitrag zur Erlösung leistet. Das nicht. Die Erlösung kommt alleine durch die Vergebung durch Jesus Christus umsonst frei. Aber ein Kennzeichen derjenigen, die die Erlösung angenommen haben und die Jesus nicht nur als Herr, als Erlöser angenommen haben, sondern auch als Herrn angenommen haben, die werden auch die Gebote halten. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, sagt Jesus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte zu den übrigen gehören, die Gottes Gebote halten und in den Glauben Jesu haben, die zu dieser zweiten Gruppe gehört. Wie viele von Ihnen würden auch gerne dazu gehören? Darf ich mal Ihre Hand sehen? Ich danke Ihnen. Ich glaube, dass auch wenn die Dinge, die vor uns liegen, Angst machen können, beunruhigend sind, es gibt ein Happy End und wir haben es in der Hand, ob wir zu denen gehören, die das Happy End erleben. Es ist nicht blindes Schicksal, sondern unsere Entscheidung. Und ich habe versucht, Ihnen so rational und so logisch und so klar wie möglich zu zeigen, wie die Dinge sich im Moment entwickeln. Die Bibel ist unser Kompass. Sie ist rational und sie ist zuverlässig. Ich bin dafür überaus dankbar. Ich würde gern noch mit Ihnen zusammen beten. Darf ich Sie bitten, aufzustehen dazu? Unser lieber Vater im Himmel, wenn wir heute nach Amerika sehen, dann stellen wir fest, dass dort eigenartige und beunruhigende Dinge geschehen. Vieles ist noch gar nicht so bekannt hier, aber wer genauer hinsieht, merkt, dass das Land sich verändert. Wir sind dir dankbar dafür, dass du diese Veränderung schon vor 2000 Jahren durch den Propheten Johannes hast aufschreiben lassen. Dadurch wissen wir, dass du alles vorausgesehen hast. Aber wir wissen auch, dass es ein Happy End geben wird für die Menschen, die dir treu sind. Herr, wir möchten zu diesen Menschen gehören. Hilf du uns, dass wir Jesus nicht nur als unseren Erlöser, sondern auch als unseren Herrn annehmen. Bleibe du bei uns in diesem Abend. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen.